und herzlich willkommen bei Gaia, der Naturpodcast. Hier geht es um Heilkräuter, essbare Wildpflanzen, alte Pflanzenbräuche und Geschichten rund um unsere heimische Natur. Ich bin Jenny, ausgebildete Naturpädagogin und möchte Menschen wieder neugierig auf die Natur machen. Gaia ist in der griechischen Mythologie die Erdgöttin und sie steht sinnbildlich für die Erde als lebendiges System, in dem alles miteinander verbunden ist. Und genau darum soll es auch hier gehen, die Verbindung wieder zu stärken, zur Natur, zu den Jahreszeiten und auch zu uns selbst. Schön, dass du da bist. Lass uns direkt loslegen. Hey, wenn ich jetzt im frühen Frühling durch meinen Garten gehe und in so meine Gemüsebeete schaue, da fällt mein Blick oft zuerst auf natürlich braune Stängel, weil wir lassen ja die Pflanzenreste bewusst stehen, damit die Insekten dort überwintern können. Sondern direkt danach fällt mein Blick auf den Boden und ich sehe einen ziemlich geschlossenen grünen Teppich aus Kleinpflanzen, die den Boden komplett bedeckt. Eigentlich möchte man ja keine Unkräuter im Gemüsebeet haben, aber wenn man sich mit der Natur ein bisschen mehr beschäftigt, merkt man schnell, in der Natur gibt es gar nicht sowas wie unnütze Pflanzen. Und es gibt auch eigentlich keine unbedeckte Erde, also keine nackte Erde. Das ist eher so eine Idee von den Menschen, dass sie aus welchen Gründen auch immer es schön finden, die blanke Erde zu sehen unter den Pflanzen, anstatt ganz viele andere, viele grüne Pflänzchen auf der Erde wachsen zu sehen. Will man dann lieber einen Busch haben oder unten drunter soll möglichst alles nackt sein und nur noch der nackte Boden sein. Aber das mag die Natur gar nicht so gerne und in der Natur kommt das eigentlich auch nicht vor. In der Natur gibt es nichts sowas wie nackte Erde. Das ist einfach nur aus kultivierten Gärten, sieht man das. Und ja, es gibt auch tatsächlich pragmatische Gründe dafür, weil Pflanzen schützen den Boden, zum Beispiel vor Erosion. Also im Sommer ist es noch ein bisschen was anderes, da schützen Pflanzen auch vor Hitze und Austrocknung. Aber im Winter, gerade wenn es so viel regnet und die Erde sonst weggespült wird, schützen die kleinen Pflanzen mit ihren Wurzeln die Erde davon, weggespült zu werden. Sie halten also quasi die gute, fruchtbare Erde in meinem Gemüsebeet, da wo sie hingehört, und dafür bin ich sehr dankbar. Natürlich brauche ich dann später irgendwann auch den Platz für meine kultivierten Pflanzen, wie man so schön sagt. Aber bis dahin sind auch meistens diese ganzen Frühjahrsblüher dann schon fertig durch und sind eh dann weg. Wobei bei unserem Kraut hier ist das ein bisschen was anderes, weil es ist tatsächlich so fruchtbar, dass das mehrere Generationen im Jahr ausbilden kann und tatsächlich eigentlich das ganze Jahr über da sein kann. Ja, und die schlauen Füchse unter euch haben es jetzt natürlich schon am Titel erkannt. Es geht heute ums behaarte Schaumkraut. Das ist buchstäblich der etwas kleinere Bruder vom mehr bekannten Wiesenschaumkraut. Das kennen wahrscheinlich schon mehr Leute. Das behaarte Schaumkraut ist nicht ganz so bekannt, obwohl es, bin ich mir ziemlich sicher, fast jeder Gärtner schon mal gesehen hat. Allerdings, die meisten kennen den Namen noch nicht so. Und warum das so ist, warum dieses unbekannte Kraut noch so, obwohl es so präsent ist, so unbekannt ist, da kommen wir später nochmal drauf. Denn die meisten reißen es einfach raus und schauen gar nicht so genau hin. Aber dieses kleine Kraut erzählt eine ganz spannende Geschichte über Anpassung und Verbreitung und darüber, wie schnell sich Pflanzen eigentlich in unserer Landschaft Raum schaffen und auch Veränderungen mitbringen. Aber kommen wir erstmal zur Botanik. Das behaarte Schaumkraut heißt botanisch Cardamin hirsuta und es gehört zur Familie der Kreuzblütler. Die gleiche Familie, zu der auch Senf und Kohl und Kresse und noch ganz, ganz viele weitere Pflanzen gehören. Und der Name leitet sich vom griechischen Wort Kardamon tatsächlich ab, was so viel wie Kresse bedeutet. Und das passt tatsächlich gut, weil geschmacklich erinnert das Kraut super stark an an die normale Gartenkresse. Und der Artname Hirsuta bedeutet behaart, was ein bisschen ironisch ist, weil das behaarte Schaumkraut tatsächlich eigentlich fast völlig kahl ist. Der Name bezieht sich vermutlich auf die feinen Wimperhaare am Blattstiel, die man aber nur beim genauen Hinsehen erkennt. Ja, und genau hinsehen sollte man auf jeden Fall, weil das Wiesenschaumkraut neigt dazu, in so flächendeckenden Teppichen aufzutreten. Das heißt also, man kann die einzelne Pflanze kaum mit dem bloßen Auge ausmachen. Man neigt dazu, es so als ein Organismus zu sehen. Aber es lohnt sich total, nochmal genauer hinzugucken, weil es ist eine wunderschöne Pflanze. Also die Pflanze bildet zuerst eine bodennahe Blattrosette aus und dann liegen die Blätter so kreisförmig am Boden um diesen zentralen Punkt herum. Und wenn man diese Rosette mal genauer anschaut, erkennt man so eine ganz wunderschöne harmonische Struktur, so eine Symmetrie wie fast wie bei einem Mandala, wie so einem kleinen grünen Gartenmandala. Und dieser Mittelpunkt aus dem Mittelpunkt wachsen danach Blattstiele weiter nach außen und die Blätter werden zum Rand hin immer etwas größer. Botanisch spricht man hier von unpaarig gefiederten Blättern. Das bedeutet, dass entlang der Blattachse mehrere kleine Blattpaare sitzen und am Ende ein etwas größeres Endblättchen, so nennt man das. Und die Blättchen sind selber so, ja, so rundlich, leicht nierenförmig und sehen alle gleich aus, nur werden halt gegen Ende ein bisschen größer. Und aus dieser Rosette entwickeln sich dann später mehrere dünne Blütenstängel, die so 10 bis 20 Zentimeter hoch sind. Und an ihren Spitzen sind so kleine so Blütentrauben. Und die Blüten sind super zart und eigentlich unscheinbar. Man muss da fast schon mal mit einer Lupe dran gehen und gucken. Das Schaumkraut gehört zur Familie der Kreuzblütler und ein typisches Zeichen davon ist, dass die Blüten kreuzförmig gegenüberstehen. Aber die Blüten sind so klein, dass man das mit bloßem Auge fast gar nicht sehen kann. Also gerne mal mit der Lupe nachgucken, auch für Kinder eine schöne Erkundung. Die Blütezeit beginnt ziemlich früh im Jahr. Tatsächlich blühen jetzt schon manche Schaumkräuter. Und so zwischen Februar oder März. Manche vielleicht sogar noch früher, wenn der Winter mild ist. Und nach dieser Blüte entwickeln sich aus den Blüten, wie immer, die Samen. Und das sind in dem Fall sehr schmale, aufrecht stehende Schoten. Und in diesen Schoten reifen halt dann diese Samen an. Und hier setzt das super spannende an dieser Pflanze an. Denn kurz vor der Samenreife stehen die Schoten unter so einem enormen inneren Druck, dass, wenn man sie berührt, auch nur so ganz leicht an ihr vorbeistreift, dann springen die plötzlich auf und die Samen werden dabei explosionsartig herausgeschleudert. Tatsächlich können sie bis zu 1,4 Meter weit fliegen. Und das ist eine erstaunliche Leistung für so eine Pflanze. Also ich kann so einen kleinen Samenkorn nicht 1,40 Meter schmeißen. Das kann man ja auch mal ausprobieren, so eine kleine olympische Einlage. Dann sieht man mal, wie viel Kraft man eigentlich aufbringen muss, um so ein kleines Samenkorn 1,5 Meter weit zu werfen. Also es ist wirklich, sehr erstaunlich, was da für eine Kraft hintersteckt. Und diese Eigenschaft hat dem Schaumkraut tatsächlich auch zu diesem riesen Vormarsch verholfen, dass es jetzt überall eigentlich zu finden ist, also bei mir flächendeckend im Gartenbeet, weil natürlich die Erde da auch sehr nährstoffreich ist, aber auch an Ruderalstellen oder zwischen den Bürgersteigen oder überall kann man dieses kleine Kraut finden. Man muss nur mal genau hinschauen. Und das ist erstaunlich, weil die Chancen stehen ganz gut, dass unsere Großeltern das Kraut noch nicht mal kannten. Das ist nämlich noch gar nicht so lange in den deutschen Gärten verbreitet. Bis etwa 1975 war das behaarte Schaumkraut in vielen Regionen Deutschlands weitgehend unbekannt. Aber keine Sorge, unser Kraut ist kein Neophyt, also bitte nicht direkt wieder alles versuchen auszureißen. Nein, ganz im Gegenteil, es ist heimisch und es ist tatsächlich sowas wie ein heimischer Exot, könnte man sagen. Denn ursprünglich wuchs sie wahrscheinlich vor allen Dingen in Dünenlandschaften an den Küsten. Und erst durch den modernen Gartenbau und Baumschulen wurde dann als kleiner blinder Passagier das Kraut so in die Gärten verteilt. Und ja, so gelangt es halt in unzählige Gärten und von dort dann hat es seinen Vormarsch quasi, es war unaufhaltsam dann, weil dort herrschen perfekte Bedingungen, sehr nährstoffreicher Boden, viele nackte Erde, die man besiedeln kann und durch diesen Springsamenmechanismus einfach auch unaufhaltsam. Ja, und genau das ist der Grund, warum die meisten Gärtner dem Kraut dann doch auch an den Kragen wollen, nicht unbedingt, weil es ein Neophyt ist, aber weil es einfach alles besiedelt, also es ist komplett überall. Und das liegt an der unglaublichen Samenproduktion dieser Pflanze. Eine einzelne Pflanze kann im Durchschnitt schon ungefähr 5000 Samen produzieren und unter guten Bedingungen sogar 50.000 Samen pro Pflanze. Also unaufhaltsam. Es ist super erstaunlich, wie diese Art ihre Samen verbreitet und vor allen Dingen in was für einer Menge. Ja, und wenn die Bedingungen gut sind, dann kann man ja davon ausgehen, dass ziemlich viele von diesen Samenkörnern auch angehen, weil die Bedingungen halt eben gut sind. Und die restlichen Samenkörner, ja, die bleiben teilweise vielleicht auch einfach in der Erde und gehen einfach ein, zwei Jahre später auf. Deshalb ist es auch, selbst wenn man das komplette Unkraut aberntet, immer so, dass meistens noch Samen in der Erde sind, die dann für genau solche Fälle quasi die Rückversicherung sind und die dann erst ein paar Jahre später aufgehen. Diese Technik, Samen zu verteilen, gibt es hier in Europa relativ selten. Man kennt das vom indischen Springkraut oder es gibt ja auch ein heimisches Springkraut. Das hat den passenden Namen Rühr mich nicht an. Das ist allerdings nicht so verbreitet wie das indische, deshalb kennen meistens die meisten Leute wahrscheinlich eher das indische Springkraut. Aber das sind diese kleinen Schoten, die dann am Wegesrand sind, die man dann während des Spaziergangs so schön ploppt und dann viele Samen rausspringen. Das ist ein ziemlich ähnlicher Mechanismus. Und ich erinnere mich, dass ich letztes Jahr in meinem Gemüsebeet was ernten wollte und dann durch das Beet gestreift bin und ich regelrecht bombardiert worden bin von reifen Samen des Schaumkrautes. Und der Trick dahinter ist, dass je reifer die Samenschoten werden, desto mehr Druck entsteht in der Samenkapsel. Der Zellsaft geht in die Fruchtwand oder drückt an die Fruchtwand. Und ja, je reifer die Schote, desto mehr Druck und desto leichter explodiert ihr auch. Teilweise auch einfach nur, wenn der Wind weht, reicht es schon, um die Kapsel oder die Schote zum Explodieren zu bringen. Und erst recht, wenn man dran streift oder drückt oder an der Pflanze schüttelt. Was, wenn man mit Kindern im Wald um September rum, wenn das Springkraut blüht, öfters vorkommt. Und dann, ja, dann gibt es einfach Springkraut-Samen-Konfetti überall. Nicht blüht, sondern natürlich, wenn die Kapseln reif sind. Ja, und ausreißen sollte man es natürlich auch nicht, weil die ökologische Bedeutung erstaunlich wertvoll von dem kleinen Kraut ist. Natürlich blüht das Schaumkraut sehr früh und auch mehrfach im Jahr. Das heißt, es ist eine wichtige Pollenquelle für die Wildbienen, gerade früh im Jahr, wenn noch nicht so viel zu naschen da ist. Und in Studien wurde sogar festgestellt, dass 37 Wildbienenarten an dieser Pflanze Pollen sammeln. Und ein paar Sandbienen sind sogar darauf spezialisiert. Das liegt auch daran, weil Sandbienen natürlich oft auch in Ruderalstellen vorkommen und dort wächst eben nun mal nicht so viel. Aber das Schaumkraut schafft es auch da, sich zu etablieren und dementsprechend da den Wildbienen auch eine gute Nahrungsquelle zu sein. Deshalb im Garten kann man das natürlich auch mal rausreißen, weil hier ganz viele, also im Idealfall wachsen ja hier auch andere Pollen und Nektarpflanzen. Aber an so Ruderalstellen ist es besonders wertvoll eigentlich für unsere Wildbienen. Und für uns ist es auch wertvoll. Das heißt also, falls man sich dazu entschließt, das Kraut aus seinem Beet rauszureißen, muss man es nicht wegschmeißen, sondern man kann es essen. Es sind viele Senfölglykoside in dem Kraut enthalten. Das ist auch Teil dafür, warum es so scharf schmeckt. Und die wirken unter anderem antibakteriell, antioxidativ und auch entzündungshemmend. In einer indischen Studie wurde sogar festgestellt, dass das Schaumkraut doppelt so viel Glucosinolate hat als brauner Senf. Also das sind einfach diese sekundären Pflanzenstoffe diese Senfölglykoside, die die Pflanze nutzt, um eigentlich Fressfeinde abzuhalten. Ja, und weitere Stoffe sind zum Beispiel Flavonoide, Gerbstoffe, Saponine, Alkaloide. Und genau, es ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frühlingspflanze auch, die man wie alle anderen Frühlingspflanzen auch nehmen kann. Also das Schaboxkraut, bevor es blüht, der Bärlauch, Löwenzahn, all diese ganzen Kräuter. Aber in der traditionell europäischen Heilkunde spielt die Pflanze kaum eine Rolle, weil sie einfach früher noch nicht so verbreitet war. Und im Mittelalter, wo wir hier einerseits natürlich sehr viele kräuterkundige Frauen abgeschafft haben, aber auch viel im Kloster experimentiert worden ist mit Heilpflanzen, war diese Pflanze noch nicht so verbreitet, dass sie einfach gar nicht die Chance hatte, gesehen zu werden. Das können wir jetzt allerdings nachholen, weil sie jetzt ja sich sehr in den Mittelpunkt gestellt hat oder sich sehr präsentiert, sagen wir es mal so. Deshalb kann man die kulinarischen Anwendungen auf jeden Fall wahrscheinlich noch ergänzen, aber man kann das Kraut super in einen Kräuterquark packen, dann in einer Kräuterbutter. Man kann sie zu Salaten, Smoothies, Pestos oder einfach nur so auf ein Butterbrot drauflegen. Das ist, ja, wie krasse kann man es eigentlich benutzen. Und die Blümchen kann man dann schön als Dekoration vielleicht noch irgendwo mit aufs Brot packen oder sowas. Das sieht ganz süß aus. Ja, und die Samen könnte man dann tatsächlich sammeln, um Senf herzustellen selber. Das ist allerdings sehr aufwendig, wenn man die Samen catcht. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber wer das gewisse Extravaganz haben will, der kann es gerne mal versuchen. Und genau, mir dann auf jeden Fall mal Bescheid sagen. Vielleicht fühle ich mich dann dadurch auch inspiriert, mal ein bisschen behaartes Schaumkraut-Senf herzustellen. Ja, und das ist eine relativ kurze Folge. Wir sind schon am Ende, weil ich habe ja eben schon mal gesagt, es gibt leider gar nicht so viel zu sagen über das Schaumkraut, weil es einfach noch eine relativ junge Pflanze ist. Aber nichtsdestotrotz finde ich es sehr erwähnenswert, also gerade deshalb eigentlich, weil sie eigentlich unscheinbar ist und doch irgendwie super raffiniert im Umgang mit der Welteroberung. Und ja, manchmal lohnt es sich einfach auch bei den kleinen Kräutern einen Moment stehen zu bleiben und mal nachzugucken, was das eigentlich so kann oder wer das so ist. Und ja, hinter so einem kleinen, unscheinbaren Unkraut kann eine ganz erstaunliche Geschichte stecken. Wie hier auch, finde ich. Und genau, wer jetzt noch mitraten möchte, ich habe ein kleines Rätsel vorbereitet. Die erste Frage ist, warum heißt das behaarte Schaumkraut behaartes Schaumkraut? A, weil der Namensgeber betrunken war und eigentlich ein komplett anderes Kraut meinte. B, weil der Stängel leicht behaart ist unten. C, weil wenn man das Kraut aufschäumt, das ein Anti-Haarwuchsmittel ist. Frage 2. Warum spielte das behaarte Schaumkraut in der traditionellen europäischen Heilkunde kaum eine Rolle? A, weil die Pflanze giftig ist. B, sie war früher in Mitteleuropa kaum verbreitet. Oder C, ihre Wirkung wurde erst in modernen Studien entdeckt. Dritte Frage. Zu welcher großen Pflanzenfamilie gehört das behaarte Schaumkraut? A, zu den Kreuzblütlern. B, zu den Doldenblütlern. Oder C, zu den Lippenblütlern. Kleiner Tipp, man erkennt das ganz gut an der Blüte vom Schaumkraut. Ja, und wer sich jetzt nicht ganz sicher ist und die Antworten nochmal hören will, der kann entweder vorspulen bis zum Ende oder sich mein Lied anhören. Und am Ende vom Abspann gibt es dann die Antworten. Ciao, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Hey, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonnier doch gerne unseren Podcast und empfehle ihn auch gerne weiter an Freunde, Familie oder alle, die sich wieder mehr mit der Natur verbinden möchten. Lass uns gemeinsam wachsen und Wissen lebendig werden lassen. Melde dich gerne auch für unseren Newsletter an. Dort findest du regelmäßig neue Impulse, Angebote und Hinweise auf Veranstaltungen, wie zum Beispiel unsere Kräuterwanderung durch den Jahreskreis, Workshops oder auch unsere Eco-Retreats. Alle Inhalte dieser Folge kannst du auch gerne nochmal in Ruhe auf unserem Blog nachlesen und wenn du unsere Reise weiter begleiten möchtest, dann folge uns auch gerne auf den bekannten Social-Media-Plattformen. Alle Links und zusätzliche Infos findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Ciao, ciao.
hier noch schnell die Fragen oder die Antworten vom Quiz. Bei der ersten Frage, warum das behaartes Schaumkraut heißt, ist die Antwort B richtig, weil unten am Stängel des behaarten Schaumkrauts ein paar kleine Haare sind. Die restliche Pflanze ist sonst kahl. Zweite Frage. Warum spielte das behaarte Schaumkraut in der traditionellen europäischen Heilkunde eigentlich keine Rolle? Hier ist auch wieder die Antwort B richtig, weil sie einfach noch nicht bekannt war. Und damals im Mittelalter, wo viele Pflanzen erforscht worden sind oder ausgetestet worden sind, kannte man das Schaumkraut noch gar nicht. Das ist nämlich erst 1975 so viel hier in die Gärten reingekommen. Letzte Frage, Nummer 3. Zu welcher großen Pflanzenfamilie gehört das behaarte Schaumkraut? Hier ist die Antwort A richtig. Die Kreuzblütler. Und zwar sieht man das daran, wenn die weiße Blüte aufgegangen ist, sind die Blütenblätter kreuzförmig angeordnet. Also oben, unten, links und rechts. So erkennt man immer ganz sicher die Kreuzblütlerfamilie. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!